Also du kommst hier alleine rein, aber du kommst immer ins Gespräch und du gehst wieder nach Hause und sagst, du hast einen schönen Abend gehabt. Und das ist genau das, was eigentlich eine Berliner Kneipe ausmacht.
Und wo fühlen Sie sich frei genug, offen zu sprechen? Auch am Kneipentresen? Bei Ihrer Kosmetikerin vielleicht? Auf der Straße oder im Verein? Redefreiheit ist unser Thema heute im RBB 24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. In der nächsten halben Stunde sind wir auf der Suche nach Orten und Situationen, die zum Plaudern einladen, wo man sein Herz ausschütten kann oder die Raum bieten für die laute, freie Rede. Zu Heike Anskat kommen die Menschen eigentlich nicht in erster Linie zum Reden, sondern um sich pflegen zu lassen. Denn Heike Anskat ist Kosmetikerin. Aber die körperliche Nähe bei der Behandlung führt nicht selten auch zu intimen Gesprächen. Davon hat sie Silvia Belka-Lorenz erzählt.
Reinkommen, begrüßen, ausziehen, hinlegen. Heike Anskat und die nächste Kundin haben keine Zeit zu verlieren. Eine kleine gewendelte Treppe nach oben, schon geht es los. Und für die nächsten 60 bis 90 Minuten steht nicht weniger auf dem Plan als ein Komplettprogramm für Haut und Seele. Und wer das für schnöde Äußerlichkeiten hält, der hat leider keine Ahnung.
Die Haut ist ja nun mal das größte Organ des Körpers und alles, was nicht gleichmäßig läuft, das sieht man an der Haut.
Heike Anskat ist eine elegante, schöne Frau. Kurzes, graues Haar, große, dunkle Augen, denen nichts entgeht. Es ist ihre letzte Arbeitswoche vor der Rente. Das glaubt kein Mensch. Kosmetikerin, der Beruf ist für sie seit dem ersten Tag vor 47 Jahren etwas Besonderes geblieben.
Eine gewisse Vertrautheit wird schon aufgebaut. Da werden dann auch mal kleine Hautunregelmäßigkeiten auch mal an anderen Stellen, nicht nur im Gesicht gezeigt. Es gibt wirklich Kunden, die sind 47 Jahre mir treu geblieben. Man wird ja mit der Kundschaft quasi alt. Und da freuen wir uns dann auch über familiäre Erfolge oder reden auch mal über Misserfolge. Und also ich bin ja mit Leib- und Seele-Kosmetikerin. Im Vordergrund steht natürlich die Haut. Ja, und manchmal brauchen die Kunden ja bloß jemanden, der ihnen zuhört. Also man ist ja quasi auch so ein bisschen Seelsorger.
Zwischen Liebeskummer und Weltschmerz sind Kosmetikerinnen eine geduldige, oft sogar die erste Adresse für bewegende Veränderungen. Ob Scheidung oder Schwangerschaft, nicht selten ist Heike die Erste, die davon erfährt.
Na, manchmal weiß ich sogar schon eher wie die Kundin, weil ja das Hautbild sich ändert. Ja, das Testergebnis wurde mir dann auch schon brühwarm erzählt.
Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Davon ist in einer Kosmetikkabine nicht viel übrig. Nicht einmal ein schützendes Make-up bleibt der Kundin hier während der Behandlung. Keine Masken, keine Deckung. Fast folgerichtig gibt es wahrscheinlich kein Thema, über das hier noch nicht geredet wurde.
Ja, von Tod bis zur Geburt, von Geldsorgen über Hochzeit, eigentlich alles. Ich könnte eigentlich ein Buch schreiben. Das ist eigentlich auch das, was ich an meinem Beruf so liebe, dass man einfach auch so in solche Familiengeschichten eintauchen kann und man wird ja dadurch auch wieder geerdet und das muss man ja nicht bewerten. Man braucht ja eigentlich nur zu hören.
Nicht nur von Kundin zu Kundin unterscheiden sich die Gespräche, sondern sogar nach Art der Behandlung. Zwischen Kosmetik und Fußpflege liegt ein Perspektivwechsel.
In der Regel schaut man sich bei der Fußpflege in die Augen und hat dann Blickkontakt. Und bei der Kosmetik hat die Kundin ja meistens die Augen zu. Da hat man dann doch noch eine gewisse Distanz. Und das ist wie beim Telefonieren. Also wenn ich demjenigen dann vielleicht nicht genau in die Augen blicken soll, dann lässt es sich leichter reden.
Kosmetikerin in der DDR ist ein mittlerer medizinischer Beruf. Die Ausbildungsplätze sind dermaßen rar, dass in der Regel Vitamin B benötigt wird. Beziehungen. Heike vermutet, dass das Mitte der 70er Jahre auch bei ihr so gelaufen ist, obwohl sie eigentlich noch lieber Lehrerin geworden wäre. 2 Jahre Ausbildung in Anatomie, Medizin, Psychologie. Dann Praktikum in der Hautklinik, später Meisterprüfung. Bis zur Wende übrigens ist Kosmetikerin ein reiner Frauenberuf. Und zwar einer mit hohem Sozialprestige. Da musste die Kundin sich schon ein bisschen bemühen.
Das war schon Goldstaub, nicht so ein Kosmetiktermin. Und die Kundin musste sich die Kosmetikerin warm halten. Das ist heutzutage gar nicht mehr denkbar, nicht? Es war ja viel günstiger als heute. Konnte sich das ja jeder leisten. Und dadurch waren die Pläne auch gerammelt voll. Da ja, ich sag jetzt mal, so aus alten Zeiten die sozialistische Frau gepflegt durch die Gegend rennen sollte. Da mussten eben viele, sag ich jetzt mal, durchgeschleust werden. Also ich habe früher 16 Kunden am Tag bedient. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war halbstündlich getaktet. Da haben ja nebenan noch 3 andere Kundinnen gelegen. wenn man seine Kunden kannte und eigentlich ziemlich allein war. Da hat man dann auch mal seinen Frust abgelassen.
Von der engen zeitlichen Taktung abgesehen, es kann gut sein, dass die vielen Kabinen Vorhang an Vorhang sogar den tieferen Sinn hatten, intimere Gesprächssituationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Heute sei es mitunter das andere Extrem, dass Kunden sich so wohlfühlen, dass sie ungefiltert rauslassen, was gerade so anliegt.
Ja, tatsächlich ist es manchmal auch so, dass es Sachen gibt, naja, gut, die hättest du jetzt eigentlich gar nicht hören wollen. Aber manchmal reicht es ja schon, wenn man es einfach mal erzählen kann und dann ist es ja schon halb so schlimm. Zum Beispiel der Verlust eines Menschen, die Einsamkeit zum Beispiel zu Hause, wenn sie eben den Kosmetikbesuch als wöchentlichen Höhepunkt sehen. Oder ja, auch wenn jetzt zum Beispiel Trennungen sind, ja, vielleicht schmunzelt man dann, wenn man dann vielleicht das ein oder andere Pärchen dann auf der Straße sieht, wo man weiß, dass die jetzt nicht mehr zusammengehören. Es kommt auch schon mal vor, ja.
Es ist die Arbeit im Grenzbereich von Handwerk, medizinischer Verantwortung und Schönheit, die Heike immer gemocht hat. Nicht nur, dass sie über die Jahrzehnte Anteil an vielen Schicksalen genommen hat und manchmal nehmen musste. Manche Hautveränderung hat sie erkannt, bevor daraus Schlimmes werden konnte. Und ganz nebenbei hat die Kosmetikerin tatsächlich auch ein eigenes Leben. Mit Familie, Krankheiten, großen Verlusten.
Mit der Zeit lernt man damit umzugehen. Ja, manche Tage sagt man sich, oh, heute braucht Frau Müller-Schulze-Lehmann nicht noch mehr von ihrer Tochter oder von irgendjemandem erzählen. Aber man muss sich ja nicht alles anhören. Das ist auch tagesformabhängig, auch von einer Kosmetikerin.
Und ja, ganz unabhängig von Tagesform und Professionalität, die richtigen Härtefälle von Kundschaft, die gibt es auch.
Naja, ja, es gibt auch Kunden, die man lieber von hinten sieht. Kurioserweise sind die Kunden dann sehr anhänglich. Vielleicht, weil sie niemanden anderen haben, der das dann aushält, ne? Es gibt Kunden, die sind ja immer negativ eingestellt und dann ist das auch sehr anstrengend. Und wenn man dann drei an einem Tag hat, dann geht man wirklich mit hängenden Schultern nach Hause, weil die einem dann auch so viel Energie rauben, nicht?
Zu den Kundinnen sind in den vergangenen Jahren immer mehr Kunden gekommen. Überraschung, auch hier in der Kabine sind Männer anders in ihrer Hautstruktur wie in der Kommunikation.
Ja, und auf jeden Fall werden sie nicht so persönlich, so über Gott und die Welt, Hobbys. In der Regel nicht viel anders, aber vielleicht nicht ganz so persönlich.
Die schöne Heike Ansgert in ihrer letzten regulären Arbeitswoche. In der Kabine hängt der silberne Meisterbrief von der Handwerkskammer. Heike ist Kosmetikerin, Fußpflegerin, Ausbilderin, meistens geduldige und immer verschwiegene Zuhörerin. Mit manchen Kunden hat sie gelitten, es sind Freundschaften gewachsen. Langweilig sei es hier eigentlich nie gewesen. Nach 47 Jahren ist das kein so schlechtes Resümee.
Mir hat mal ein kluger Mann gesagt, also war mal ehemaliger Chef, jeder bekommt die Kunden, die er verdient. Und ich habe damit Glück gehabt. Gerade wenn die Kunden manchmal so abgekämpft von der Arbeit kommen und dann zu mir sagen, oh, ich habe mich heute schon den ganzen Tag auf sie gefreut, das ist doch wunderbar, nicht? Der Zahnarzt kann das vielleicht nicht von sich behaupten, ne?
Ein offenbar erfülltes Berufsleben, in dem die Kosmetikerin Heike Ansgert hunderte von persönlichen Geschichten gehört hat. Silvia Belka-Lorenz war in ihrem Salon in Cottbus. Und dieser Salon ist mit Sicherheit komfortabler und gemütlicher eingerichtet als der Jugendclub Underworld in Berlin-Neukölln. Underworld, das ist ein Keller in einer Neuköllner Seitenstraße und gehört zum Projekt Outreach. Viel Platz haben die Jugendlichen da, aber sonst nicht so viel. Das Schickste sind eine Tischtennisplatte und der Kicker. Ansonsten sind in den großen Räumen ein paar alte Sessel, Tische und Stühle, ein E-Piano, bunt angemalte Wände und das war es dann auch fast. Für mehr ist kein Geld da. Trotzdem kommen Kinder und Jugendliche, Mädchen und Jungen, junge Männer und junge Frauen im Alter von 10 bis Anfang 20 regelmäßig hierher. Vor allem um zu reden. Ich habe die Underworld besucht und mir von den Jugendlichen und vom Sozialarbeiterteam erzählen lassen, was sie an diesem Ort lieben.
Susan, 15 Jahre alt. Fatou, 17. Hier fühlt man sich wohl einfach.
Man kann den Leuten hier Sachen vertrauen, anvertrauen. Genau. Man kann den Jugendleiter und den Mitarbeitern hier Sachen anvertrauen.
Wir haben viel zusammen miteinander erlebt. Deswegen ist es so eine Familie. Dann sind wir hier in unserem Büro und Gemeinschaftsraum, sitzen, reden, Themen, Diskussionen, planen, was wir morgen machen, ob wir vielleicht Veranstaltungen machen wollen. oder ob wir Lust haben, was zu kochen, essen, alles Mögliche. Es ist einfach so ein Zufluchtsort. Also
so viele von uns kennen uns schon seit dem Kindergarten. Der Jugendclub ist ein Ort, wo wir alle reden, egal ob Mädchen oder Junge, egal ob, keine Ahnung, egal ob welche Nationalität, welche Hautfarbe. Hier ist der einzige Ort, wo wir immer alle miteinander reden und alle miteinander sind.
Rassismus, Diskriminierung, über Probleme, über Vertrauen,
über alles einfach. Und wenn nicht, dann sitzen wir hier, hören wir Musik, tanzen.
Machen die Lichter aus, holen eine Disco-Kugel und tanzen dann einfach alle drauf los. Es ist eigentlich mehr ein Zuhause geworden als unser richtiges Zuhause.
Yeah. Mein Name ist Avni, also Avni Oglu. Ich werde aber Avni gerufen. Ich bin 57 Jahre alt und arbeite seit über 25 Jahren als Sozialarbeiter.
Ja, ich bin Rike. Ich arbeite seit 2 Jahren im Jugendclub Underbird. Ich bin 24 Jahre alt. Sexismus ist ein ganz großes Thema bei uns, gerade wenn es bei uns um die Mädchen geht, die vielleicht noch ältere Geschwister haben, oder wenn es um meine eigene Rolle geht, werde ich dann eben manchmal komisch angeguckt, weil ich vielleicht nicht in deren Rollenbild passe, so wie sie es gerne hätten oder wie sie es aus ihren Kulturen Kreisen kennen. Und dann kommen dann eben mal locker so eine anzüglichen Bemerkungen, ja, Frauen gehören zum Putzen in die Küche, Frauen brauchen gar nicht arbeiten gehen oder Frauen dürfen sich nicht so kleiden. Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema bei uns, womit ich auch immer mich mit den Mädels hinsetze, auseinandersetze und versuche auch zu sensibilisieren, hey, ihr habt genau die gleichen Rechte, wie auch eure Brüder haben. Ich würde sagen, Rangordnung, 3., 2. Platz, Themen Religion, wo sie dann versuchen, ihre Überzeugungen auch an uns preiszugeben. Also meiner Zeit, wo ich jetzt seit 2 Jahren dabei bin, ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass es zugenommen hat. Vor allem das Thema Religion.
Soziale Medien, vor allem TikTok, trägt dazu sehr viel bei. Weil ich habe auch islamische, muslimische Sozialisation. Daher, die Jugendlichen, wenn sie mit mir über Islam reden, sie möchten gerne mit mir diskutieren und wir behandeln es hier. Natürlich, manchmal ist es sehr heftig, atemberaubend. Dann gebe ich ihnen einen anderen Perspektiv. Ich sage, genau, aber schau mal hier und jene. Und dann beruhigen sie sich. Warum sie hierher kommen? Weil sie über alles mit uns reden können. Und wir verurteilen sie nicht. Deswegen schmeißen wir sie nicht raus. Sobald ein junger Mann oder junge Frau über Islam, Sexismus und etc., rassistische Begriffe, alle möglichen, redet, spricht, ausspricht, diese Person ist nicht gefährlich. Diese Person, dieser junge Mensch ist interessiert, will andere Meinungen hören, will Auseinandersetzung. Und diese, wir bitten diesen Haus.
Ja, hi, ich bin Kerim. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme hier jetzt circa auch schon seit 11 Jahren, 12 Jahren. Wir finden hier Aufmerksamkeit von Erwachsenen, die uns auch verstehen. Also mit Eltern sprechen ist immer ein bisschen schwer, aber hier findet man schon die richtigen Antworten, nach denen man sucht. Bildung ist, denke ich mal, das Wichtigste und Zukunft. Also ich hatte keinen Abschluss, keinen Schulabschluss. Dann kam ich hierher und er hat mir dann geholfen und mir dann eine Maßnahme empfohlen. Da habe ich dann meinen Abschluss nachgeholt und ja, und jetzt fange ich bald eine Ausbildung an als Einzelhandelskaufmann.
Dass sie selber so ihre Stärken erkennen, so was können sie, also vor allem diese Ressourcenarbeit ist mir einfach wichtig, damit sie eben wissen, okay, ich bin hier jetzt irgendwie ein Niemand, nur weil ich schlechte Noten habe, sondern eben auch das dahinter zu sehen, wer bist du, welche Person bist du, und da diese Stärken herauszukristallisieren bei denen. Alle Jugendlichen haben natürlich Druck von der Familie, vor allem eben die Jungs haben eben diese Rolle, ich muss das Geld nach Hause bringen, ich muss die Familie finanzieren können und ernähren können. Und das ist für die natürlich auch eine riesengroße Last, die sie tragen müssen.
Mein Name ist Emil, ich bin 19 Jahre alt. Man fühlt sich hier halt wohl. Man wohnt hier auch, also alle wohnen hier in der Gegend. Und man kennt die Sozialarbeiter hier schon seit Jahren. Hat sich nicht geändert, auch nie. Schon seitdem ich klein bin, kennt er mich. Ich selber, wenn ich Schwierigkeiten in der Schule oder so zum Beispiel habe, kann ich auch mit Auni reden, weil er auch sozusagen mein Berater ist für die Zukunft. Ich gehe noch zur Schule, ich mache gerade mein Abi und es läuft gerade perfekt.
Meine Brüder, die waren hier, seitdem sie 7 waren. Habe ich meine Brüder immer hier tagtäglich aufwachsen sehen, dann kam ich aufwachsen. Deswegen, es ist einfach schön, dann kommt man hier rein und dann, du siehst deine ganzen Freunde, du bist einfach glücklich. Es ist einfach, ja, es ist einfach Freude irgendwie. Ich könnte ohne diesen Ort, glaube ich, nicht. Nein, ich könnte nicht. Wenn er schließt, dann würde meine Welt untergehen.
In der Underworld fühlen sich die Jugendlichen frei, über alles zu reden, was sie bewegt. Um Orte freier Rede geht es in dieser halben Stunde. So ein Ort kann auch eine Kneipe sein. Zum Beispiel das Wilhelm Höck 1892 in Berlin-Charlottenburg. Marie-Lou Steinig hat sich mit Stammgästen an den Tresen gestellt und mit der Wirtin geplaudert.
Von der dunkelbraunen Decke blättert die Farbe ab. Alte Bierfässer aus Holz schmücken eine Wand. Hinter der Bar leuchten milchige Glasflaschen in gelbwarmem Licht. Wenn man ins Wilhelm Höck 1892 kommt, ist es, als wäre man in einer anderen Zeit gelandet. Tatsächlich ist die Charlottenburger Kneipe eine der ältesten Kneipen Berlins. Und ein Ort, an dem Kneipengespräche und Redefreiheit noch großgeschrieben werden, sagt die Wirtin Olli. Sie arbeitet seit 7 Jahren im Wilhelm Höck und bezeichnet sich selbst als Berliner Schnauze mit Herz.
Also unser Ort ist tatsächlich so, dass es hier eine Begegnungsstätte ist, wo man seine politische Meinungsfreiheit äußern kann. Hier sind auch ja viele Diskussionen abends, aber eben nette Diskussionen, keine aggressiven Diskussionen.
Das liege zum einen daran, dass das Höck ein Treffpunkt für ganz unterschiedliche Menschen sei.
Wir haben hier unglaublich viel Intellektuelle, Künstler, Juristen, Ärzte, Hartz-IV-Empfänger, Lebenskünstler. Und hier drinnen ist es auch völlig egal, wer was ist. Hier zählt der Mensch.
Aber auch, dass in der Kneipe Toleranz großgeschrieben werde.
Wenn du jetzt zum Beispiel in einen Laden gehst, der berüchtigt rechts ist, da kannst du nicht einfach reingehen und erzählen, du bist anders. Hier ist es also sehr demokratisch, offen. Hier sind die Menschen einfach offen und herzlich. Und es ist nicht so eine Oberflächlichkeit, wo man mal einen Abend miteinander säuft oder trinkt, je nachdem, in was für einer Verfassung man sich selber katapultieren will, sondern hier entstehen auch Freundschaften.
Für Wirtin Olli ist das Höck ein magischer Ort.
Hier ist die Zeit einfach irgendwie stehen geblieben.
Das Höck ist eine Institution in Berlin. Neben Bieren, Schnaps und Wein gibt es auch gutbürgerliche Küche. Zum Beispiel Königsberger Klopse oder Eisbein. Die Kneipe ist meist gut besucht. Sowohl von Touristen als auch von langjährigen Stammkunden. So wie Gabriele und Christian, beide Mitte 60. Das Paar zog vor 5 Jahren von Dortmund nach Berlin. Während des Umzugs übernachteten sie in einem Hotel, das gegenüber vom Höck lag. Seitdem kommen sie gerne und regelmäßig zusammen hierher.
Je nachdem, wann man das Feierabendbier trinken geht, also wenn er vom Dorf kommt, und dann, dass man dann, wir gehen hier gegenüber einkaufen beim Hitmarkt oder sonst auf der Römerstau. Ja, und dann geht man eben hier rein und hat eben doch diese schöne Atmosphäre.
Am Höck schätzt das Ehepaar, dass es authentisch sei. Und ein Ort, an dem man ehrlich und frei seine Meinung äußern könne.
Also hier ist der letzte Ort, wo man das nicht könnte.
Obwohl das Ehepaar einräumen muss.
Wir gehören nicht zu den Leuten, die sich darüber Gedanken machen. Wir sind ursprünglich aus Köln und wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Matthias Gerschwitz kennt das Höck schon länger. Seit mehr als 25 Jahren ist er hier Gast. Er erinnert sich noch gut an seinen ersten Besuch.
Ich war völlig beeindruckt von dem, was ich hier sah, weil das war alt, authentisch, antik, echt, ursprünglich. Und ich habe mich gleich rein verliebt.
Für den 65-Jährigen steht fest,
es gibt nichts Schöneres als Alt-Berliner Kneipen.
Als Autor verfasste Gerschwitz sogar ein Buch über das Höck und seine Geschichte. An Alt-Berliner Kneipen liebte er aber nicht nur Bier und Sauerkraut.
Ich habe vor einiger Zeit mal mit jemandem hier gestanden und wir haben Bier getrunken. Und der hat sich politisch an einer völlig anderen Seite verortet, als ich stehe. Und wir haben natürlich heftig gestritten, aber wir haben zusammen getrunken und wir haben miteinander reden können. Und das ist letztendlich eine angenehme Sache. Ich finde zwar nicht gut, wie seine Meinung ist, er findet wahrscheinlich nicht gut, wie meine Meinung ist, aber das hat uns nicht daran gehindert, einfach Meinungen auszutauschen, auch miteinander zu reden. Und das ist auch ein Stück Kultur.
Dieser Austausch zeige doch, sagt Gerschwitz, dass Kneipen für das gesellschaftliche Miteinander wichtig sind.
Auch wenn man sich vielleicht danach nie wieder sieht, aber zumindest einen Abend mal Gelegenheit hatte, Meinungen auszutauschen, zusammen ein Bier zu trinken und einfach zu sagen, okay, du bist zwar doof, aber ich mag dich trotzdem.
Schwer werde es dagegen mit dem Austausch, wenn die Leute in der Kneipe nur an ihren Handys hängen, anstatt sich zu unterhalten. Das sei im Wilhelm Hoeg zum Glück kein wirkliches Problem, erzählt Wirtin Olli.
Das haben wir hier nicht, Gott sei Dank nicht. Wir werden tatsächlich ganz, ganz selten von Touristen mal nach WLAN gefragt. Und die sind hier so fasziniert, die Leute. Und hier ist unglaublich viel Kommunikation aus.
Trotz hitziger Streitgespräche über Politik und Aktuelles ist eine Kneipe auch eine Auszeit von der Welt da draußen, findet Wirtin Olli. Vor allem, wenn man sich in einer so urigen, geschichtsträchtigen Kneipe wie dem Wilhelm Hoeg befindet.
Wenn du dann rausgehst, nach ein paar Bierchen oder nach so einem tollen, verträumten Abend, und du kommst halt in diese knallharte Wirklichkeit, in der wir heute leben, dann kommen manche Leute zurück und sagen, boah, jetzt muss ich erstmal verdauen.
Marie-Lou Steinig war in der Kneipe Wilhelm Hoeg 1892 in Berlin-Charlottenburg. Die einen mögen es lieber intim und ruhig, wenn sie offen reden wollen, andere gehen auf die Straße. Der öffentliche Raum ist ja schließlich auch für freie Rede da. Einige nutzen diese Freiheit regelmäßig. Jeden Donnerstag um 18 Uhr gibt es am Potsdamer Platz eine Mahnwache. Ich habe vor ein paar Wochen vorbeigeschaut, wer da für oder gegen was demonstriert. Etwa 10 Leute im Alter zwischen 40 und 70 haben sich vor dem Eingang zum Bahnhof versammelt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Auf die Gehwegplatten ist ein großer Kreis gemalt. Darin Lichterketten, Kerzen, Plakate und runde Pappschilder mit Aufschriften wie Liebe, Frieden, Vertrauen, Offenheit, Zuneigung, Schönheit, Wille, Wahrheit. Mehrere achtzackige Sterne sind mit Kreide auf den Boden gezeichnet. In einem Metallkorb brennt ein kleines Holzfeuer. Eine Frau in grüner Kapuzenjacke und dickem Schal greift zum Mikrofon.
Das ist hier eine spirituelle Mahnwache für den Frieden. Wir wollen den Frieden mit allen Völkern dieser Welt leben. Wir stehen für bedingungslose Menschenrechte, Beendigung aller Kriege weltweit und den Stopp aller Waffenexporte, Waffenproduktionen und Waffeneinsätze. Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, und so wollen wir mit euch gemeinsam den Fokus auf die Erhöhung der energetischen Frequenzen und die Befreiung aus Fremdbestimmung hin in Eigenverantwortung lenken.
Celale heißt die Sprecherin. Ihre Initiative sei der spirituelle Teil der Gruppe Wir sind viele, die schon lange und immer wieder auf die Straße geht und sich auch an den Montagsdemos in Berlin beteiligt hat, erklärt sie.
Wir denken, dass wir sehr stark auch über den Äther wirken können. So wie wir alle mitbekommen, wenn irgendwo Krieg ist, fühlen wir uns auch nicht so gut, auch wenn wir keine Nachrichten gucken. Genauso können wir auch wirken, indem wir versuchen, heilsame und friedvolle Energien in den Äther zu setzen. Das ist so das Ziel.
Ratlos blicken einige Passantinnen und Passanten auf die Zeichnungen und Botschaften auf dem Boden des Platzes. Sie können sich hier auch selbst einbringen und etwas zeichnen oder schreiben, fordert Celale sie auf. Dafür gibt es Pappe und Kreide.
Wir werden auch gleich noch weitere kleine Sachen auslegen, wo man sich draufstellen kann. Da stehen dann Sachen wie Mutter, Vater, Weisheit drauf. Da kann man sich dann draufstellen. Man kann sich mit der Weisheit in sich verbinden und die Weisheit in sich hervorholen und in den Äther aufsteigen lassen. Also sie versuchen ja auf verschiedene Art und Weise, ja, die Menschen zu berühren und wieder ins Herz zu kommen und aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Und dazu laden wir euch hier ein.
Jede Woche, immer montags um 18 Uhr, steht Celale mit ihrer Gruppe am Potsdamer Platz. Hans Boos gehört dazu.
Auch bei minus 8 Grad. Das war spannend, aber es ging mit Feuer. Wir haben ja eine Feuertonne. Und dann geht das auch.
Warum er das macht? Gucken Sie doch mal die Nachrichten, sagt Hans Boos. Kriege überall, an denen wenige verdienen und viele verlieren. Man müsse etwas tun, sonst hätten wir bald den dritten Weltkrieg.
Naja, vor allem geht es ja erstmal selber darum, in dem Frieden in sich zu finden. Also das hilft mir, dass ich überhaupt irgendwas tun kann oder mache. Was soll ich sonst machen? Ich kann natürlich schreiend durch die Gegend rennen oder was. Aber ich finde, malen und tanzen und Freude haben, diese 2 Stunden, manchmal auch 3, ist wunderschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.